Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Auch heute begrüße ich alle und alles und jede und jeden und recht herzlich auch zur neuesten Ausgabe der 100 besten Filme aller Zeiten.
War das jetzt ordentlich gegendert, ja?
Weiß ich nicht.
Ich denke schon, alle und...
Ich finde die Begrüßung eigentlich
allem,
ganz gut.
Allen, ja, ich finde die auch ganz gut.
Guten Tag, Herr Meierin.
Einen schönen guten Tag, Herr Kuhlmann.
Herr Meierin, das war...
Meierin,
verstehst du?
Meierin.
Unser Marathon-Podcast, oder? Muss man auch mal sagen.
Ja,
weil wir schon so sehr lange laufen und noch eine weite Strecke vor uns haben.
Und ich dachte eigentlich, als wir damals begonnen haben, das geht irgendwie schneller. Aber man braucht einfach Zeit, um über gute Filme zu sprechen.
Ja, am Anfang sind wir noch so ein bisschen gerannt. Ne? Da haben wir so Folgen gehabt, so mit 2-3 pro Folge.
Genau.
Und, so.
Und da meinte ich, hey, lass uns mal das Tempo rausnehmen. Lass uns doch die Filme feiern. Habe aber nicht bedacht, dass wir dann noch im Jahre Anno Schnuck da sitzen.
Du, wenn nicht was dazwischen kommt, ne?
Genau. Nee, ist ja schön. Na, weil man auch wirklich sich die Zeit nimmt für Filme. Gerade die letzte Folge hat mir sehr gut gefallen, wo wir so einen Film ausgegraben haben quasi, der ich glaube ich zweimal gesehen hatte, aber auch wirklich vor vielen Jahren aus den 70ern, war auch so ein Schmankerl.
Der Film, der heute dran ist, da weiß ich nicht, ob man den auch als ausgegraben betrachten mag. Kann auch sein, weil der, da kommen wir natürlich noch im Detail dazu, weil der jetzt kein Mega-Blockbuster ist und zu seinem Release damals jetzt auch nicht frenetisch bejubelt wurde. Nicht von allen, von vielen. Aber im Laufe der Jahre immer mehr und deswegen ist er dann irgendwann auf Listen gelandet und deswegen ist er dann irgendwann auch bei uns gelandet.
Auf Listen gelandet. Sagst du nochmal in dieser Folge, das ist ja nicht deine persönliche Bestenliste.
Der aber nicht
besten,
nur, ne?
Genau, nicht nur.
Nein, tatsächlich, Spaß beiseite. Wir haben das Ganze zusammengestellt vor einiger Zeit, das ist also schon eine Weile her, wie wir gerade schon gesagt haben. Das sind Listen von IMDb, Box Office Mojo, das Kinomagazin Empire Online, Cinema und viele, viele mehr. Wir haben diese ganzen Listen genommen, mal zusammengeschoben und so und dann sind die rausgefallen, der an der Seite runtergefallen und dann hat sich diese, irgendwann diese Liste herauskristallisiert.
Ist natürlich deine Farbe auch mit drin, aber eben nur ein Stück weit.
Genau. Das haben wir eigentlich ganz gut beschrieben. Also, in der letzten Ausgabe, da hatten wir John Boorman's, wie wir gerade schon angeteasert haben nochmal, in den 70er Jahre, Mensch gegen Natur, Survival Shocker, Deliverance. Hast du die anderen Titel noch gemerkt?
Ne, es waren absurde deutsche Titel, die habe ich gleich verworfen im Gehirn.
Deliverance. Beim Sterben ist jeder der Erste.
Genau.
Oder auch Flussfahrt war auch mit dabei. Das war auf Platz 47 jedenfalls. Ergo ist heute Platz 46 dran. Also machen wir es uns gemütlich. Wir sind ansonsten soweit. Ja, können wir.
Film ab sozusagen.
Film ab. Na denn. Story folgendermaßen. Der Geist seines ermordeten Vaters erscheint einem Prinzen und fordert ihn zur Rache an dem Mann auf, der ihn einst im Schlaf ermordet hatte und so den Thron erklomm. Durch ein Versehen ersticht jener Prinz den Vater seiner Geliebten und soll daraufhin verbannt werden, gelangt aber doch zurück, um seinen Plan zu vollenden. Am Grab der Geliebten wird er von ihrem Bruder zum Duell aufgefordert und bei diesem Duell wird der Prinz vergiftet. Ist schon klar, worum es geht, oder?
Ich stehe noch ein bisschen auf dem Schlauch, wenn ich ehrlich bin.
Wenn ich gesagt hätte, erscheint einem dänischen Prinzen, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer.
Ah, der Hamlet.
Der Hamlet. William Shakespeares Hamlet. Also auf Platz 46 der 100 besten Filme aller Zeiten aus dem Jahre, jetzt wird es spannend, 1996 tatsächlich, ist Kenneth Branaghs 4 Stunden Mammutverfilmung gelandet. Die Mammutverfilmung des berühmt-berüchtigten Stoffes Hamlet von William Shakespeare. Wir hören uns mal den Original-Trailer von damals an, der mehr mit den Stars angegeben hat, als mit Szenen aus dem Film, wobei eine Szene natürlich vorkommen muss, auch in diesem Trailer. Es hat eine schöne Klangfarbe, dieses Ding. Also wir hören da mal rein. Okay.
sein oder nicht sein.
Kino, das Geschichte schreibt. Ein Meisterwerk von Kenneth Branagh. Mit einer Starbesetzung, die ihresgleichen sucht. Derek Jacobi, Julie Christie, Kate Winslet, Robin Williams, Billy Crystal, Gérard Depardieu, Charlton Heston, Jack Lemmon, Richard Attenborough, John Gielgud und Kenneth Branagh als Hamlet.
Und jetzt kommen ganz viele Bilder und ganz viel Musik, kein Text mehr. Ich so schön, diese Stimme, ach toll.
Ich weiß, ja, aber ich meine, mehr Stars in einem Film geht ja wohl kaum, nee, oder?
Kaum. Kaum. Er hat sich auch damit gerühmt, irgendwie eine Zeit lang irgendwie der Film zu sein mit den meisten Oscar-Nominierten bzw. Oscar-Preisträgern in einem Film. Tatsächlich ist aber The Player von, wie hieß er? Outman? Nee, mein Gott. The Player, der Film, da sind mehr tatsächlich drin. So, hast du jemals gesehen, die Version?
Ganz ehrlich, nein. Wobei, Kenneth Branagh ist ja, ich meine, wer soll es sonst machen? Das ist ja Mr. Theater auch, ne?
Vor allem Mr. Shakespeare. Shakespeare-Darsteller. Auch der Film ist ja vollgestopft mit Shakespeare-Darstellern. Da kommen wir natürlich bei den Fun Facts noch ein bisschen genauer drauf.
Hält man sich an den Originaltext, also die alte Sprache, oder ist es modernisiert?
Das ist gar nicht modernisiert. Das Einzige, was sie halbwegs modernisiert haben, sie haben es irgendwie aus dem dunklen Zeitalter so ein bisschen weiter nach vorne geschoben. Ich glaube, das spielt irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, 17. Jahrhundert, so in dem Dreh. Mhm. Also das ist ein bisschen von den Bildern her modernisiert worden. Der Text, auch da kommen wir noch spezifisch drauf, ist der Originaltext. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Und dann 4 Stunden richtig
der
Shakespeare.
Original. Ja, genau, 4 Stunden. Und apropos 4, den habe ich 4-mal im Kino gesehen. Die glorreiche Delphi-Filmpalaste, Delphi-Kino.
Sehr schönes Kino.
Neben dem Theater des Westens.
Früher ja auch noch Berlinale Kino, das war schon toll.
Genau. Die haben den wirklich sehr lange gezeigt auch und vor allen Dingen immer sonntags. Da hat man dann eben schön Zeit gehabt. Ich glaube tatsächlich, dass es immer so 12 Uhr war. Und dann warst du so gegen 16, 16.30 fertig.
Wenn es im Winter war, ging die Sonne schon unter.
Genau. Der lief dann mal sonntags und den haben wir uns wirklich 4-mal hintereinander halt auch angeguckt. Also nicht am selben Tag, logischerweise nicht möglich, sondern 4 Wochenenden hintereinander haben wir
gesagt. Gut, du bist halt auch ein Filmnerd, ne?
Ich war ja nicht allein, das habe ich ja auch mit anderen Menschen gemacht. Also
ja, wahrscheinlich deine Synchronfreunde.
Ja, Gerrit Schmidt-Voss war unter anderem mit dabei, Leonardo DiCaprios Stimme, der auch in diesem Podcast seine Stimme
toller Kollege.
Also. Ja, absolut. Das war aber damals ein Ding. Ne? Das haben wir natürlich auf der einen Seite, habe ich schon ein paar Mal gesagt, an anderer Stelle auch so ein bisschen haben wir auch angegeben, ne? Kokettiert damit, ne? Das war halt schon wieder diesen 4 Stunden. Mein Vater hat uns jedes Mal einen Vogel gezeigt, ihr geht doch nicht schon wieder ins Delphi zu Hamlet, oder? Doch, ist nochmal dran.
So geht ihr jungen Menschen.
So geht ihr jungen Menschen.
Und schaut den Film.
Haben wir gemacht. Aber ganz faszinierend halt. Ganz faszinierender Film und hat natürlich eine wahnsinnige Wucht gehabt und so. Viele sagen ja, dass Laurence Oliviers Version damals irgendwie das Nonplusultra ist. Das mag auch sein. Was vielleicht das Schauspielerische betrifft, hat der damals noch eins draufgesetzt als Hamlet. Ja, wenn man möchte. Auf jeden Fall. Das will ich auch gar nicht sagen, dass der irgendwie schlechter ist oder so. Dieser hier ist auf jeden Fall eben länger.
Mit 4 Stunden.
Kompletter, vollständiger, beziehungsweise auch bildgewaltiger. Ne? Also muss man einfach sagen.
Also mehr auch am Buch und dem Gesamttext.
Und das ist eine klare Empfehlung. Also als ich gesagt habe, ich habe den 4-mal im Kino gesehen, da hat es ja nicht aufgehört. Ich habe den dann auf DVD bekommen. Und da tatsächlich muss ich sagen, es war nicht so gedacht von Kenneth Branagh damals, irgendwie dieses Ding irgendwie so als Mehrteiler rauszubringen. Das sollte immer.
Also das heißt, du guckst ihn jetzt als Serie in 4-Stunden-Takes.
Ja, naja, genau, 4-mal 1 Stunde genau. sozusagen. Und der Film hat ja auch eine Intermission, also der hat ja eine Pause auch richtig inszeniert. Ja. So, da steht er so boom, in großen barocken Lettern da auf der Leinwand, Intermission, Pause. Okay. Das geht dann schon, das kann man schon machen. Aber tatsächlich war die Idee damals von Branagh, nee, das machen wir hier quasi in einem Rutsch. Dazu kommen wir gleich, dass es halt eben sein Ansatz war, das Ding so zu zeigen. Einmal, bang, du setzt dich hin, sitzt dir im wahrsten Sinne des Wortes, ich weiß, es ist der seriöse Podcast, aber sitzt dir im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch breit und ziehst dir das rein. Und man genießt eigentlich also jede Sekunde.
Auch wie ein Theaterstück.
Ganz genau, wie ein Theaterstück tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt machen wir das wieder natürlich so, dass ich ein paar Fun Facts um die Ohren haue.
Unbedingt.
Da gibt es auch natürlich jede Menge, die man besprechen kann. Ich habe mir mal so ein paar schöne rausgesucht. 4 Stunden und 2 Minuten geht er tatsächlich insgesamt und ist damit, jetzt festhalten, der längste Hollywood-Film, der jemals in einem Stück in die Kinos gebracht wurde. Es gab ja ne, so andere, wenn man jetzt so sagen will, so, naja, aber Harry Potter sind doch 5 Stunden irgendwie der Teil, ja, okay. Teil 7 und sowas. Das sind aber, die sind ja auch als Zweiteiler dann konzipiert worden, obwohl es halt.
Herr der Ringe oder was auch immer, ja.
Genau, Herr der Ringe. Herr der Ringe. Was ja auch viele als einen Film bezeichnen, eben in dieser 12-Stunden-Version. Aber das ist tatsächlich ne, wirklich komplett geplant als ein Film, 4,5 Stunden, auch mit Pause. Das gehört ja auch zur Inszenierung.
Ich glaube, Gandhi kommt da noch fast dran. Ne?
Naja, und, auch Lawrence von Arabien und so weiter.
Und E.T. war auch sehr lang.
Nein, nicht so
lang. Aber nicht so lang.
Nein. E.T. würde ich nicht in diese Kategorie packen. Nee. Das hast du als länger in Erinnerung, als es ist. Tatsächlich.
Wahrscheinlich ist es so, E.T., die Länge, wie die ganzen Filme jetzt gerade haben. Ne? So fast 2 Stunden.
Das ist eine gute Frage. E.T., wie lange geht der?
Der war ziemlich lang, das weiß ich noch.
Könnte man googeln, ne? Aber
ich glaube, es war 1,30 oder so, ne?
Ja, ja, so um die 2 Stunden auf jeden Fall. Und das ist ja halt das Doppelte, ne? Also von daher. Wir haben es ja gehört, ne, in diesem wirklich wunderbaren alten Trailer, wer da so alles mitspielt, Derek Jacobi und Julie Christie und so weiter. Und Robin Williams und Billy Crystal
toll, ja.
Sind beide dabei. Und die sind ja ne, durchaus auch als Komödianten bekannt. Jetzt ist das Ding, den musste irgendwann verboten werden zur selben Zeit am Set zu sein.
Weil die nur geblödelt haben.
Weil
oder
die halt richtig rumgealbert haben. Billy Crystal, der hat tatsächlich auch so sehr viel Respekt gehabt auch vor dieser Rolle und war dadurch, glaube ich, noch ein bisschen alberner, weil er sonst halt eben nicht sowas gespielt hat. Er hat kein Shakespeare gespielt. Robin Williams hat ja schon viele auch ernste Rollen halt auch gemacht. Club der Toten Dichter und sowas war ja alles davor. Und der konnte auch da ein bisschen besser mit umgehen. Aber trotzdem, wenn die beiden zusammen am Set
waren. Dann war Feierabend.
Dann war leider Feierabend. Dann haben die halt ihre Witze gemacht. Und Kenneth Branagh musste die da ein paar Mal zurückpfeifen und sagen, so Jungs, das war's jetzt. So wie in der Schule eigentlich. Die beiden genau. Störenfriede wurden dann auseinandergesetzt.
Ich finde, bei manchen Filmen spürt man auch immer, wenn die Leute so richtig Spaß hatten. Und bei anderen Filmen, wo alles drunter und drüber ging und die im Regen gedreht haben, spürt man auch. Ne? Also es gibt ja auch so Filme, wo dann die Outtakes am Ende zu sehen sind. Mag ich immer sehr gerne.
Damit der Billy Crystal in die Texte so reinkommt in diese Shakespeare-Texte, damit er so ein Gefühl hat, dass man damit eben halt im wahrsten Sinne des Wortes spielen kann und soll, hat der Kenneth Branagh mit ihm quasi nochmal so extra Schauspielunterricht genommen oder gemacht. Der hat dann die Szenen, wenn sie es das erste Mal gelesen haben, also geprobt haben, hat er gesagt, pass auf, tu mal so, als wenn es ein Gangsterfilm ist, als wenn es so ein Mafia-Film ist und du machst es jetzt als Joe Pesci, deine Rolle und ich bin halt Robert De Niro. Und dann haben sie halt diese Szenen als Joe Pesci, so aus Goodfellas, weiß er halt so, als Mafia-Film halt trainiert. Aber das mit dem Spielen und Schauspiel, das wurde noch sehr, sehr viel ernster genommen. Kommen wir gleich dazu. Wolltest du was sagen gerade? Hast du angesetzt?
Kenneth Branagh hat ja auch 1000 Tricks drauf, eben Schauspiel zu vermitteln und da wirklich in die Materie zu gehen. Das ist ja ein echter Schauspieler.
Und,
das ist ja
nicht und ein Darsteller. Ne? Genau, und ein wahnsinnig guter Regisseur, muss man halt auch sagen. Der hat halt mit Henry der V. und sowas und Viel Lärm um Nichts und so weiter. Und dann jetzt in den späteren Jahren jetzt hier so Mord im Orient Express und
ja, auch
Tod auf den Nil, diese Neuverfilmung gemacht. Und der kann es halt einfach. Der ist halt wirklich sehr, sehr gut. Wir haben es auch gehört vorhin, ne? Die legendäre Julie Christie, ne? Zum Beispiel aus Dr. Zhivago, hat sie mitgespielt. Die kam für diesen Film extra aus der Pension sozusagen, extra aus dem Ruhestand. Die hat gesagt, ich mache damit, die spielt der Königin Gertrud in dem Film. Und sie hat gesagt, okay, dafür komme ich nochmal. Also ich möchte das spielen und Kenneth Branagh musste wirklich nicht lange bitten. Mhm. Aber der wollte die dafür haben und sie hat gesagt, ich mache das. So, Kate Winslet, ebenfalls mit dabei. Die gerade aber dabei war, ein Megastar zu werden. Dieser eine Film, an den du denkst, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Sie hatte für Kenneth Branaghs Frankenstein vorgesprochen, der Film, der davor von ihm rauskam. Mit Robert De Niro als Frankensteins Monster und Branagh hat ja damals Dr. Frankenstein gespielt und die Liebesgeschichte ging ja damit. Helena Bonham Carter, die hat es da gewonnen. Also was heißt gewonnen? Also die hat damals Branagh eher überzeugt, da die Hauptrolle zu spielen, obwohl Kate Winslet eben dafür vorgesprochen hatte. Aber Branagh war so begeistert von Kate Winslet, dass er halt, als es dann endlich an Hamlet ging, dass er gesagt hat, naja, die spielt die Ophelia. Die braucht auch gar nicht mehr vorspielen. Er hat ihr quasi gesagt, so, pass auf, Mädchen, das hat jetzt zu dem Film nicht geklappt, aber ich möchte dich bei meinem Hamlet haben.
Ja, okay.
Und los. Sie wusste ja nicht, was da alles auf sie zukommt. Also quasi ohne Vorsprechen. Und das Witzige ist, an einem der schwierigsten Drehtage, da steckt sie in einer Zwangsjacke, muss man sagen. Ne, weil wer die Geschichte kennt, Ophelia, die, wie sagen wir salopp, dreht so ein bisschen durch in der Geschichte. Also es war ein Drehtag, wo sie halt wirklich in der Zwangsjacke steckte und sich die Seele aus dem Leib spielen musste. Und es war sehr, sehr anstrengend und sie war super gestresst und war wirklich ganz schön fertig an dem Tag. Da kam ihre Agentin zu ihr an und hat zu ihr gesagt, ja, pass auf du, ich wollte sie eigentlich erst nach Drehschluss sagen, aber...
Du bist gefeuert.
Nee, der James Cameron hat quasi gerade angerufen, der hat
da
gesagt...
War das zeitgleich quasi.
Der hat quasi gesagt, ja, pass auf, du darfst bei meinem nächsten Film mitspielen. Du bist beim nächsten James Cameron-Film dabei. Und der war...
Titanic.
Und das hat sie am Set von Hamlet erfahren.
Ach, so große Sachen.
Apropos großer Shakespeare-Darsteller Derek Jacobi, der hatte in England, der ist bei den Briten Megastar, bei uns gehört er halt zu den Leuten, wo du halt sagst, ach ja, den kenne ich, klar, den haben wir schon tausendmal gesehen, wirklich toller Schauspieler, der hatte Hamlet auch schon auf der Bühne gespielt. Mhm. Hier in diesem Film, da hat er den Claudius gespielt, also quasi den Verräter, den Mörder, den Königsmörder und so weiter. Und in der Verfilmung von 1980, da hat er auch schon Hamlet gespielt, also da gab es halt schon eine Fassung davon. Und das Witzige, was heißt witzig? Für einen Shakespeare-Darsteller ist es natürlich nicht witzig, aber der konnte sich seine Claudius-Texte nicht richtig merken. Der hat richtig Probleme damit gehabt. Der musste immer wieder sagen, ja, ich brauche nochmal den Text, ich muss mich nochmal einlesen. Warum?
Nee, ganz ehrlich, ich finde auch, das ist das Schwierigste eben am Schauspielern, lange Texte lernen zu müssen. Mhm. Ich habe mal vor der Kamera ein paar Sachen gesprochen, als ich beim Fernsehen war. Mhm. Und da, weißt du, da hast du so einen Absatz und das reicht dir schon, ne, wenn du das im Kopf hast.
Ja, das kommt man schon ins Schwitzen.
Ich
habe mal 3 Jahre am Stück Theater gespielt, an der Tribüne, am Ernst-Reuter-Platz damals. Und da habe ich natürlich als kleiner Bengel nicht so riesen Texte gehabt wie die anderen Schauspieler. Und ich war aber so beeindruckt immer, was sie sich für lange Monologe merken konnten. Zu Derek Jacobi nochmal zurück. Der hatte Probleme, weil er immer wieder die Texte von Hamlet im Kopf hatte, den er ja so oft, weil er den ja schon gespielt hat und so oft auch gespielt hatte und so oft performt hatte. Und jetzt sollte er der Claudius sein, weil du kommst halt in die Jahre und dann bist du halt eben nicht mehr der Held, der Jungsche, sondern du bist der alte Königsmörder, der auf die Königin, ich sag's salopp, ruf will. Und das war eben wieder, immer wieder für ihn ein Problem und er musste sich immer wieder konzentrieren und wir sagen, ach Moment mal, ich bin ja gar nicht Hamlet, ich bin ja Claudius in dieser Verfilmung. Der Film wurde in 65 mm gedreht, also diesem wirklich, beziehungsweise ab und zu auch 70 mm,
mhm,
ne? Also
genau.
Dieses mega Leinwandformat.
Ja.
Das war jetzt nicht irgendwie die Idee der Produktionsfirma, die gesagt haben, ja, wir wollen so ein riesen Monumentalding da draus machen, musst du machen, das ist alles teurer. Ne? Mhm. Kenneth Branagh hat vorher einen Kurs über Filmformate besucht und einer dieser Menschen, die diesen Kurs abgehalten hat, der hat den so lange bequatscht, weil er gehört hat, irgendwie, was der Branagh vorhat. Ja. Und dann hat er gesagt, ach, was, du willst ein Hamlet machen? Du musst es in 65 mm drehen.
Für die Ewigkeit.
Das ist für die Ewigkeit, Junge.
Ja.
Musst du machen.
Aber ich gebe dir da ein Beispiel. Es ist zurzeit werden wieder alte Serien ausgegraben, Straßen von San Francisco. Und die haben die damals auf Film gedreht, ne? Zwar nur 16 mm, aber die werden derzeit alle wieder neu eingelesen. Und du hast dann wirklich die alten Serien in HD.
Ja, wenn die so alt sind, wenn die als sie mit Film gedreht wurden, dann geht es. Ne? Aber
genau.
Es gibt ja auch diese alten Fernsehserien, die mit Fernsehkameras gedreht wurden.
Das ist ja das Thema.
Und die werden transferiert und dann haben sich die Schauspieler aufgeregt und gesagt, das sieht aber scheiße aus jetzt in HD.
Das stimmt.
Weil die Fernsehkameras das nicht so gut hinkriegen wie die Filmkameras.
Genau, und deswegen ist natürlich eine tolle Entscheidung, so einen Film auf so einem Material zu drehen, das ist dann wirklich für die Ewigkeit.
Hat er auch gemacht, Kenneth Branagh hat es gemacht, weil er halt eben so ein riesen Fan dieser alten Schinken war, wie unter anderem Lawrence von Arabien. Hat gesagt, oh, dann mache ich meinen Film auch so. Und hat eben dieses teurere Format genommen und die Produktionsfirma Castle Rock Entertainment hat zähneknirschend zugesagt. Gérard Depardieu,
am Rande hat er auch mitgespielt.
Genau, ne? Am Rande ist gut. Ja. Der hat damals bei Kenneth Branaghs erstem Shakespeare-Film, Henry der Fünfte, das war das erste Ding, mit dem er wirklich für Aufsehen gesorgt hat und der auch für viele Oscars nominiert wurde und einfach wahnsinnig guter Film ist. Da hat Gérard Depardieu für die französische Fassung Kenneth Branagh synchronisiert.
Oh,
und er war halt der französische Kenneth Branagh. Und das Ding ist halt, aber die Franzosen hatten gar nicht so einen Bock auf diese Briten-Shakespeare-Nummer. Aber Gérard Depardieu hat seinen Einfluss spielen lassen, der ja Megastar schon damals war. durch seine Pierre Richard-Filme und überhaupt und schon wirklich seit vielen Jahren da war. Und der hat gesagt, nee, Leute, das ist ein richtig guter Mann.
Das ist so ein guter Mann.
Also Henry der Fünfte, wir sind noch bei Henry der Fünfte.
Okay.
Richtig guter Mann. Wir müssen das zeigen und deswegen ist er in vielen, vielen, vielen französischen Kinos überhaupt gezeigt worden und ist dadurch ein bisschen erfolgreicher gewesen.
Man muss sagen, die Franzosen nehmen auch nur synchronisierte Filme, so wie wir auch, ne? Muss man auch sagen. Also ja. Sonst drunter machen sie es nicht und da muss man auch ein paar Leute überzeugen, ne? Dass dann eben die Synchronfassung gemacht wird.
Genau, und Gérard Depardieu hat das netterweise gemacht und um sich zu bedanken, hat dann eben Kenneth Branagh ein paar Jahre später Gérard Depardieu hier in so einer kleinen Nebenrolle besetzt. Hat gesagt, komm ich hier vorbei, mach's ein bisschen mit.
Von Hand Washes Sie Assa.
Sämtliche also Monologe von Hamlet, also die Selbstgespräche, ja, die ja das eine oder das andere mal führt im Film, die sind komplett und ohne Schnitt gedreht worden. Also die Texte immer komplett gemerkt. Hat ihn auch auf der Bühne gespielt und konnte er halt, aber sein Ansatz
war
eben halt.
Soufflöse.
Sein Ansatz war aber eben halt auch jetzt bei diesem Film halt eben diese Dinger in einem Rutsch immer durchzudrehen. Und so halt, ne, damit es halt noch besser wirkt und irgendwie das besser spielen kann und so weiter. Also hat er diese ganzen Selbstgespräche immer in einem Rutsch durchgedreht, außer einen. Rate mal, welchen Monolog? Den berühmtesten. Den berühmtesten Monolog, den Sein oder Nicht-Sein-Monolog.
To be or not to be.
To be or not to be, to be do be do. Und diesen, wirklich diesen berühmt-berüchtigten Shakespeare-Hamlet-Monolog, den schauen und hören wir uns jetzt mal. Also jetzt nicht die ganzen 3 Minuten, aber wir hören da mal rein.
Ja.
Schauen wir uns mal im Original an, ja, wie Kenneth Branagh das macht.
Natürlich.
To be or not to be aus Kenneth Branaghs Hamlet. Regie Kenneth Branagh, Schauspieler Kenneth Branagh.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come. When we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time? The oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes when he himself might his quietus make with a bare bumpkin. Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life but that the dread of something after death?
Und da gibt's halt Schnitte. Ne?
Habe ich nicht gesehen. Ich habe keinen Schnitt gesehen.
Die Kamera fährt, er steht ja vorm Spiegel, genau, für die den Film noch nicht gesehen haben. Er steht vorm Spiegel, spricht mit sich selbst und hinter dem Spiegel, also es ist so eine versteckte Tür, hinterm Spiegel steht der Mörder seines Vaters.
Stimmt, einen Umstand habe ich auch gesehen.
Und für den spricht Hamlet ja mit ihm, also er spricht mit dem Claudius, aber tut er gar nicht, er spricht mit sich selber, er führt dieses Selbstgespräch und die Kamera wechselt dann gleich die Position. Wir haben es jetzt nicht, wir haben es lange genug laufen lassen.
Also ich meine, war schon genug Text zu merken.
Das ist einfach auch genug Text und da gibt es dann halt eben diese Schnitte in dieser Szene. Das Ding ist halt, er ist in einem Spiegelsaal und es gibt auch immer diese Seiten, Filmfehler in Film, in großen Film und so weiter und es gibt eine Szene im Film, da sieht man tatsächlich die Kamera.
Ja, so ein Klassiker, wenn eine Kamera oder ein Mikrofon ins Bild kommt. Mir ist aber hier noch was anderes aufgefallen, dass ich Kenneth Branagh kaum wiedererkannt hätte. Zum einen unglaublich
blond ist.
Jung und dann diese blonden Haare und der Schnäuzer. Also er sieht völlig anders aus.
Ja, mit seinem Paulo Schneuzer und seinem blonden
Gesicht dadurch.
Hamlet-Haaren. Aber klar, aber er ist halt auch noch jünger. Ne? Er spielt es halt so wahnsinnig, wahnsinnig gut. Auf der DVD-Version gibt es einen Audiokommentar. Und da erklärt er, beziehungsweise da bedankt er sich bei dem britischen Starschauspieler Stephen Fry, der auch, also bei den Briten ein absoluter Megastar, der war der erste Schauspieler, der damals die Harry Potter Hörbücher eingesprochen hat. Da haben sie gesagt, ey, hier Steven, wir haben hier so ein Buch, das ist recht erfolgreich. Und da hat er das erste eingesprochen, da hat er wohl auch J.K. Rowling getroffen und hat zu ihr gesagt, Mensch, ist ja ein tolles Buch, hat Spaß gemacht, das zu lesen. Hat sie gesagt, ja, und ich schreibe dann noch mehr. Und er, Mensch, gut für dich, toll, freut mich. Toll,
mach doch mal weiter.
Mach, da kannst du doch mal weitermachen. Stephen Fry, nur um zu erklären, das ist so ein Megastar. Und bei dem hat sich Kenneth Branagh eben auf diesem Audiokommentar bedankt, weil der bei dem immer in der Küche gesessen hat und da an dem Drehbuch gearbeitet hat. Mhm. Bei dem Stephen Fry. In eine Küche. So, Drehbuch. Also, es ist der erste Film über Hamlet, der die Second Quarto aus dem Jahre 1604 benutzt. Das ist halt eine Version. Von Hamlet gibt es viele Versionen. Also es gibt einmal das angebliche Original von Shakespeare und dann noch eine überarbeitet, nochmal überarbeitet und so weiter. Der Film, siehst du, das muss ich ja, von denen habe ich ja gesagt, irgendwie 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, das stimmt aber natürlich nicht. Der Film spielt halt natürlich dann ein bisschen später, 17. oder 18. Jahrhundert oder was auch immer. Ne? Also das ist.
Ja, ist jetzt schwer zu sagen, finde ich auch. Also genau. Es spielt irgendwie im Schloss.
Außerdem ist es hier nicht der,
und,
nicht der Geschichtspodcast.
Uniformen und sowas. Ne?
Nicht der Geschichtspodcast. Ja. Also er hat diese Second Quarto benutzt, 1604, und dazu das sogenannte First Folio. Das ist schon wieder eine andere Version. Und die ist 1623 rausgekommen. Und die hat er halt zusammengepackt und damit eben diesen für Puristen vollständigen, bekannten Text von Shakespeare benutzt. Und tatsächlich, einmal soll er ein Wort hinzugefügt haben, ich glaube, das ist tatsächlich nur ein Und oder so.
Okay. Da war was los.
Und dann hat er genau einen Satz halt verändert, einmal mit Gertrud, da geht es halt irgendwie darum, dass Claudius halt so einen Monolog hat, in dem er halt erzählt, Gertrud, das Böse kommt und so weiter, oder man muss darauf vorbereitet sein, so bla bla bla. Und da ist halt Gertrud, diese beiden Worte rausgenommen worden, damit dieser Monolog, der offscreen passiert, also ein Voice-Over ist, damit der besser funktioniert, weil Branagh irgendwie gedacht hat, ja, dann sind die Leute irgendwie verwirrt, weil dann wissen sie vielleicht doch jetzt nicht, mit wem er da eigentlich redet. Und wenn er jetzt dann Gertrud sagt, aber wir sehen die ja gar nicht auf dem Bildschirm, dann ist es halt irgendwie blöd, dann machen wir das halt nicht. Und deswegen hat er das da rausgenommen. Gertrud. Ansonsten hat er es eben so gelassen. Also diesen Text und in dieser langen Version. Dass dieser Film überhaupt zustande kam, wollte es schon seit Jahren machen und hat eben halt auch lange daran gearbeitet, und dann ist er eben damit hausieren gegangen und hat halt Geldgeber gesucht und hat gesagt, Leute, ich habe hier voll die geile Idee, ich bin ein geiler Typ, ich habe gute Filme gemacht und sowas, und jetzt haben ja alle auch schon nachgeschrien, wann macht der Branagh endlich sein Hamlet, ich bin da jetzt soweit. Ja, und die Studios haben gesagt, nee, danke. Ja,
danke, tschüss.
Weil, Junge, 4 Stunden, beziehungsweise der gesamte Text, wie lange soll dieser Film gehen, das ist doch Wahnsinn. Außerdem waren sie ein bisschen ungehalten, weil er gerade vorher Frankenstein rausgebracht hat. Und der war nicht so erfolgreich.
Oh.
Also, ne, Henry V. und sowas, das ist gut gelaufen und auch das, was danach kam und so. Aber eben halt Frankenstein, das war nicht so der Erfolg. Und da haben die halt gesagt, nee, das machen wir nicht und das ist zu lang, das interessiert keinen, das kann man irgendwie, kannst du fürs Fernsehen machen.
Wir haben ja historische Bilder, wir haben die Riege der bekannten Schauspieler, das wird schon einiges gekostet haben, aber da wirst du wahrscheinlich später noch was zu sagen.
Kommen wir noch dazu. Castle Rock Entertainment, die haben wir schon mal erwähnt, die haben letztendlich Ja gesagt. Die haben gesagt, okay, pass auf, wir machen das, du darfst deine Mammutversion drehen. Allerdings haben wir eine Bedingung, es muss auch eine kurze, 2,5-stündige Fassung geben, die wir auch auf den internationalen Markt raushauen können. Ich weiß, dass in Deutschland tatsächlich nur die 4-Stunden-Fassung gelaufen ist, meiner Meinung nach. Es gab ein paar Territorien, wo er die dann halt tatsächlich rausbringen musste, weil die Kinos gesagt haben, nee, zeigen wir nicht, da können wir kein Popcorn verkaufen, zeigen hier keinen 4-Stunden-Film, auch nicht von dir. Aber Castle Rock hat gesagt, mach dein Ding, aber du musst noch eine Kurzversion drehen. Und die wurde auch übrigens zusammengestutzt auf 35mm für die Kinos, die die 65mm-Version gar nicht zeigen können, weil sie halt die Leinwände dafür nicht hatten. Also gab es halt quasi so eine alternative Version von dem Film.
Zu der Zeit, wo der rauskam, war das wahrscheinlich auch nur der Zoopalast, ne, der diese 70mm-Leinwand hatte und vielleicht noch ein oder zwei andere.
Siehst du, tatsächlich könnte man auch mal nachforschen hier in Berlin,
das Delphi hat
eine große Leinwand, aber ob das 70mm, ob die das voll zeigen konnten, wusste ich nicht. Es war auf jeden Fall die 4-Stunden-Version. Version und die ist ja in 65 mm halt.
Ja, gut, kann man gelesen. Ja auch runterkopieren auf 35.
Oder zeig's halt einfach rechts und links nicht.
Ja, geht auch.
Wird halt nicht gezeigt. Hugh Crudwell. Wer ist ein Ditte? Hugh Crudwell war damals, als der Film gedreht wurde, der Direktor der Royal Academy of Dramatic Art. Also Schauspielschule, ja, übersetzt. Da hat Kenneth Branagh damals studiert, Schauspiel studiert. Und dieser Typ, dieser Hugh Crudwell, war jeden Tag am Set. Die ganze Zeit. War da und sollte nach jeder Aufnahme, wenn die sich halt diese Aufnahmen angeguckt haben, die Rushes, wie das so schön heißt, oder die Dailies, kann man auch sagen, der sollte sich jedes Mal die Szene angucken, direkt.
Sein alter Schauspiellehrer. Und
sein alter Schauspiellehrer, was heißt sein Schauspiellehrer? Der Chef von seiner Schauspielschule sozusagen, der Direktor, der sollte zu jeder Performance immer was sagen. Branagh hat sich quasi dann immer zu dem umgedreht und gesagt, und wie fanden Sie das? Ja, das war nicht schlecht.
Aber der wird auch gesagt haben, nee, das war nicht so gut, das wollen wir mal anders sehen, oder?
Hat er des Öfteren gesagt und da gab es halt wirklich, wirklich lange Drehtage. Hollywood-Urgestein Charlton Heston ist ja mit dabei. Einer der größten Darsteller aller Zeiten, ne? Der, ne, Moses und so weiter. Und er spielt in diesem Film den Anführer dieser Theatergruppe, die am Hof auftaucht und ein Stück aufführt. Und dieses Stück in Hamlet, Hamlet benutzt ja dieses Stück, um halt eben den Mörder seines Vaters, des Königs, halt eben so aus der Reserve zu locken, weil die halt eben genau so ein Stück aufführen, was eben diese Geschichte erzählt, vom Königsmord, vom Brudermord. Den Anführer dieser Theatergruppe spielt Charlton Heston. Und das Ding ist, der hat schon dreimal eine Shakespeare-Verfilmung gemacht, beziehungsweise eine Shakespeare-Performance gemacht, aber der hat immer Marc Anton gespielt. Julius Caesar, das hat er zweimal gespielt, 1950 und 1970 und dann Antonius und Kleopatra. Diesmal hat er tatsächlich, durfte er mal eine andere Shakespeare-Rolle spielen und da war er ganz selig. Das hat ihn gefreut, hat der alte Charlton Heston gesagt.
Ja,
und
schön, dass ich auf meine alten Tage das auch nochmal machen darf. Ja.
Also, Kenneth Branaghs Regiestil war, muss man sagen, herausfordernd. Ja, es gab eben diese langen Drehtage. Das war der Chef seiner Schauspielschule mit dabei, der halt denen gesagt hat, so, machen wir nochmal. Die haben wirklich auch durch diese vielen Kamerafahrten und andere spezielle Aufnahmetechniken, ne? Dann hat er die Kamera da aufgestellt, dann gab es halt diese Kamerafahrt so und so. Da mussten die sich nur ihre Texte merken, sondern die mussten halt auch noch merken, wo sie zu stehen haben, verdammt nochmal. Ne? Also das war eine doppelte Belastung für die Schauspieler. Und er wollte ja dann auch ganz oft, dass diese langen Szenen, dass die in einem Rutsch gedreht werden mit mehreren Kameras. Manchmal nur mit einer Kamera, aber oft halt auch mit mehreren Kameras. Und da mussten die ganz genau wissen, wo sie zu stehen haben, wo sie sein. Quasi auch wie eine Theaterinszenierung. Ne? Da musst du ja auch wissen, in dem Moment, wo du zu stehen hast, deinen Text musst du können, du musst schauspielen, du musst es auch noch gut rüberbringen. Und so haben die manchmal wirklich für eine Szene, die dann so, weiß ich nicht, im Film so 2-3 Minuten dauert, so 3 Stunden geprobt.
Ja, Wahnsinn.
Kam halt an, morgens ans Set und dann.
Ja, du hast ja, Film ist ja sowieso schon zeitlich sehr aufwendig und wenn du dann noch so Theaterstoff nimmst, der so einen Text hat, dann hast du ja noch mehr an der Backe.
Genau. Und es war halt wahnsinnig anstrengend. Und dann hast du Leute wie eben Billy Crystal, ja, die sich sowieso schon ins Hemd gemacht haben und dann eben noch so sich diesen ganzen Kladderadatsch drumherum merken.
Oder andere, die rumalbern.
Ja, genau, wenn, mit Robin Williams. Aber tatsächlich haben die meisten Schauspieler, die da mitgemacht haben, dann halt auch hinterher gesagt, dass es wahnsinnig anstrengend war und natürlich krass und so.
Riesen Respekt gehabt alle, ne?
Ja, riesen Respekt gehabt, aber sie müssen es nicht normal haben. Aber es war schon toll, dass sie da dabei sein konnten. Auch diese ganzen Oscar-Darsteller, diese ganze Riege, ne? Ob das jetzt Nominierte waren oder halt eben auch Oscar-prämierte Darsteller und Schauspieler, ne? Die haben alle da wirklich sich gefreut, bei so einem Projekt dabei zu sein, auch wenn es eben so ein wahnsinniges Unterfangen war. Also, kommen wir, wir haben schon angedeutet, zu den Kosten des Films. Jetzt bin ich mal gespannt, was du da sagst. Also, 1996.
96, da hat man schon ein paar Filme, da sind wir schon immer so im Millionenbereich, so 10, 20 Millionen kosten da die Filme schon. Es ist nicht so wie 2 Jahrzehnte davor, wo man auch für 4 Millionen einen Film machen konnte. Also sind wir hier ganz schnell bei sowieso 20 Millionen und ich würde mal sagen, die Kosten waren bei 35 mit den ganzen tollen Schauspielern.
Hätte er gerne gehabt. Die haben tatsächlich nicht für die Gagen gearbeitet, die sie normalerweise auch gekriegt haben. Und Castle Rock Entertainment hat auch ganz schön das Budget gedrückt. Jetzt Überraschung. 18 Millionen hat er dafür gekriegt.
Okay.
Mehr durfte er nicht ausgeben.
Also das ist nicht so viel, ne? Für so ein.
Ja, nee, für so ein großes Ding und was er sich auch alles vorgenommen hatte, hätte natürlich gerne ein größeres Budget gehabt, aber gab es nicht. 18 Millionen hat er bekommen. Umgerechnet wären das heute so knapp 34 Millionen, was halt natürlich immer noch ein Stiefel ist, aber jetzt verglichen zu Blockbuster. Wenn man jetzt mal so im Vergleich, wenn du jetzt einen Film produzieren würdest, irgendwie mit 20 Oscar-Preisträgern oder sowas, da kommst du unter 50 oder 100 Millionen wahrscheinlich nicht raus aus der Nummer. Damals durfte er 18 Millionen US-Dollar ausgeben, umgerechnet knapp 34 Millionen US-Dollar. So. Einspielergebnis weltweit. Jetzt rat mal.
Ja, du hast es ja vorhin schon ein bisschen vorweggenommen, dass der Film jetzt nicht, also völlig gefloppt ist, aber auch nicht der große Mega-Erfolg war. Kann ich mir bei dem Stoff sowieso vorstellen. Die, die Shakespeare toll finden, die mal Theater gespielt haben, die werden ins Kino gegangen sein, finden das toll, spannend, ziehen sich auch gern 4 Stunden rein, aber das schreckt auch manche ab. Ich glaube, dass er vielleicht rund um die Kosten lag, das Einspielergebnis, und so bei vielleicht 20, 25 Millionen war.
Die hat er gerne genommen, der Kenneth Branagh.
Noch drunter, oder was?
4,7
also
Millionen.
Also ein völliger Verlust.
Ein Flop, ein Desaster. Scheiße. Ein Verlustgeschäft für Castle Rock Entertainment. 4,7 Millionen US-Dollar hat er weltweit eingespielt, inflationsbereinigt gerade mal 8,8 Millionen. Also tatsächlich, muss man ganz klar sagen, Flop.
Ja, ein Drittel. Also das macht keine Filmfirma mit.
Aber wir haben das ja auch schon an anderer Stelle gesagt, ne? Nur weil ein Film erfolgreich ist, wahnsinnig, heißt es nicht, dass es ein wahnsinnig guter Film ist, ne? Wenn man jetzt irgendwie die Transformers-Filme nimmt, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es kommt kein Transformers-Film vor in unserer Liste der 100 besten Filme aller Zeiten. Verstehst du? Also umgekehrt schwingt diese Tür ja auch, ne?
Genau.
Nur weil ein Film wahnsinnig viel eingespielt hat, ist er nicht wahnsinnig gut und umgekehrt.
Hä? Wohl wahr.
Wohl wahr. Also, Flop leider. Der Film war bei der Oscarverleihung dann 97 in 4 Kategorien nominiert. Szenenbild, Kostümdesign, Musik, sowie adaptiertes Drehbuch, wie das so schön heißt.
Wie kein Schauspieler?
Nee.
Ist ja krass.
Ja, das ist wirklich krass. Konnte keinen Oscar gewinnen, hat keinen abbekommen.
Wahrscheinlich, weil es ein britischer Film war.
Ja, weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Also es gab natürlich, wir wissen ja, wir haben die 90er schon ein paar Mal gehabt und so. Und da gab es halt einfach andere Stoffe, die halt irgendwie populärer waren, erfolgreicher, haha. Mhm. Und eben da halt einen größeren Impact hatten. Und ich glaube eben, dass die Academy dann halt, ich habe damals immer gesagt, ich glaube, der Film ist zur falschen Zeit irgendwie rausgekommen. Wenn der irgendwie 2 Jahre früher oder 2 Jahre später oder was auch immer, vielleicht hätte er ein anderes Momentum gehabt und dann wäre es irgendwie so ein anderes Ding gewesen und dann hätte er vielleicht ab. Der hat insgesamt, war der für 25 Preise weltweit nominiert und hat irgendwie 9 Preise hier und dort mal bekommen.
Also
Kate Winslet hat zum Beispiel einen Schauspielpreis bekommen für ihre Rolle da von der Ophelia.
Unterm Strich war alles dann nicht so, wie es eigentlich hätte sein müssen. Ne?
Nee, leider nicht, hat leider nicht so geklappt, wie er das wollte. Man muss jetzt halt eben sagen, erst im Laufe der Jahre hat dieser Film sich halt so eine Fanbasis und so noch mehr Respekt erarbeitet. Die Kritiker haben damals halt auch gesagt, schauspielerisch finden wir das super und wir erkennen auch ganz klar, was der da gemacht hat. Aber irgendwie fanden die so, dass manchmal so der Stil so ein bisschen variiert hat. So, auch so von der Regie, die meinen so, das ist so ein bisschen diffus irgendwie, was er da macht und so. Dann wirkt der Film so, dann ist das irgendwie so. Und das fand ich ganz, ich war komplett begeistert, ne, als junger Mann damals. Aber die Kritiker haben auch erst so im Laufe der Jahre halt irgendwie so gesagt, ja, eigentlich, das muss man schon anerkennen, was er da gewuppt hat und so. Und auch selbst wenn man sagt, ja, vom Inszenatorischen her jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber schauspielerisch ist es halt auf jeden Fall ein ganz großes Maß. Ne? Also eine ganz, ganz hohe Latte, die er da gelegt hat. Und jetzt, wenn man den Film, heutzutage wird leider ganz selten im Kinos gezeigt, aber jetzt, wenn man den Menschen zeigt und sagt, ihr guckt dir das mal an, macht es ruhig in einer Dreier- oder Vierer-Sitzung, sagen viele, ich habe mir den in einem Rutsch angeguckt. Weil ich wollte auch nicht aufhören. Ich wollte sehen, wie das weitergeht. Ich wollte wissen, was da als nächstes passiert. Gut, dann war Gott sei Dank eine Pause, ist ja da rein gemacht. Da ist ja eine Pause drin. Da konnte ich mal auf Toilette gehen. Aber jetzt gucken sich die Leute den Film dann doch in einem Rutsch an.
Gut, wir sind ja auch ein bisschen abgehärtet durchs Bingen der vielen Serien. Ja, ne? Also das ist ja heute auch wieder anders.
Das stimmt.
Aber du hast schon recht. Ich glaube, in den 80ern war so eine Zeit, da kam so ein Stoff teilweise besser an. Und in den 90ern waren die Filme schon auf einer anderen Richtung unterwegs. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie besser waren, aber das war vielleicht wirklich die falsche Zeit dafür.
Ja, 96, halt 6 Jahre davor, 1990, hat ja Mel Gibson sein Hamlet auf die Leinwand gebracht. Da hat er Hamlet gespielt, das war 6 Jahre davor. Und dann gab es ja noch den mit hier Ethan Hawke. Der war aber so eine moderne Fassung. Der hat ja wirklich in der modernen Zeit gespielt. Waren auch keine Mega-Erfolge, ne? Aber der war so quasi mittendrin so und die Leute hatten da anscheinend gerade keine Lust. Der wird wirklich leider selten, aber immer wieder so in Programmkinos gezeigt und so.
Wenn man über Hamlet-Verfilmungen spricht, dann ist es doch dieser Film, oder?
Und Laurence Olivier. Sir Laurence Olivier. Der damals wirklich, der hat ja auch einen Oscar gewonnen damals und so. Also, das war natürlich eine ganz andere Nummer. Aber dieser Film hier ist eben, deswegen jetzt hat er quasi, ist er zum Kultfilm gereift, weil er eben sich rühmt, diese vollständigen Texte zu benutzen. Und weil er der längste ist, hat den längsten und ist halt der bildgewaltigste. Und,
na gut, wenn du 4 Stunden Hamlet-Stoff machst, ist natürlich auch mehr transportiert, ist ja eindeutig klar. Und das Buch ist das Buch, ne?
Also, das Buch ist das Buch. Unser Platz 46 bei unseren 100 besten Filmen aller Zeiten, Kenneth Branaghs Hamlet aus dem Jahre 1996. So schnell geht es. Vielen Dank, Herr Mayer.
Ja, ich bedanke mich auch. Das war wieder sehr spannend für mich.
Und jetzt Hand aufs Herz. Ziehst du es dir rein?
Ja, ich mag solche Filme.
Ja, ich bringe dir mal die DVD mit.
Also, man glaubt es immer nicht, aber sowas gucke ich sehr gerne.
Ja, dann ist das dein Ding. Und von vielen anderen Menschen denke ich auch. Schaut euch das mal an. Also, das war's schon wieder. Beim nächsten Mal geht es um einen tatsächlich eher recht jungen Film, der am Kopf einer mächtigen, zum damaligen Zeitpunkt 22 Filme umfassenden Erfolgsreihe steht, am Kopf dieser Reihe. Es ist, ach komm, sagen wir es ruhig.
Nee.
Der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.